Korrektiv, was zählt.
Nach der heftigen Hitzewelle Ende Juni ist es in Deutschland wieder etwas kühler geworden. Aber die nächste Hitzewelle kommt mit Ansage. Daher blicken wir im Thema des Tages heute aufs Wassersparen und darauf, wer den Hahn zudrehen soll und wer nicht. Und einen kleinen Bonus habe ich heute auch noch mit dabei. Denn ausnahmsweise geht es heute auch noch um eine zweite Recherche und eine elementare Entscheidung in der Klimapolitik, nämlich um die Zukunft des Emissionshandels. Heute erwartet euch also die geballte Expertise unserer Korrektiv-Klimaredaktion. Außerdem blicken wir im Nachrichtenüberblick auf das, was heute sonst noch wichtig ist, und im Fundstück geht es heute darum, wie kleine Hinweise unsere Kaufentscheidung beeinflussen können. Mein Name ist Caroline Arnold, ihr hört Was zählt und ich würde sagen, wir legen los.
Das Thema des Tages.
Die Region Hannover, der Bodenseekreis und Stuttgart haben eine Sache gemeinsam. Dort sollen Bürgerinnen und Bürger besonders jetzt im Sommer Wasser sparen. Und um das durchzusetzen, wurden sogenannte Wasserentnahmeverbote verhängt. Konkret heißt das, Bürgerinnen und Bürger in Hannover dürfen an heißen Tagen zum Beispiel ihre Rasensprenger nur noch zu bestimmten Uhrzeiten laufen lassen. Wenn sie mehrmals dagegen verstoßen, drohen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Im Bodenseekreis darf man auch kein Wasser mehr mit einer Gießkanne oder einem Eimer aus dem Fluss schöpfen. Sonst droht auch hier eine Strafe von bis zu 10.000 Euro. Spitzenreiter bei den Bußgeldern ist aber Stuttgart mit bis zu 100.000 Euro. Das klingt erstmal heftig, aber besonders in Trockenphasen scheint es auch Kommunen immer wichtiger zu werden, Wasserreserven zu schützen. Und da helfen bloße Appelle offenbar nicht mehr. Aktuell haben nach Korrektivrecherchen 80 Landkreise, Städte und Versorger solche Wasserentnahmeverbote verhängt oder einen Wassernotstand ausgerufen. Tatsächlich sind das rund 2 Dutzend Regionen mehr als im Juli vergangenen Jahres. Ob die Städte und Kommunen nun wirklich aus früheren Dürresommern gelernt haben, zeigen die Daten, die uns vorliegen, nicht. Aber klar ist, der Umgang mit drohender Wasserknappheit verändert sich. Die Recherche hat übrigens meine Podcast-Kollegin und Klimareporterin Katharina Huth gemacht. Sie hat auch in einer Karte zu ihrem Text sehr schön dargestellt, wo in Deutschland solche Wasserentnahmeverbote gelten. Den Link zum Text und zur Grafik packe ich euch in die Shownotes. Katharina hat sich aber auch noch einen anderen wichtigen Punkt angeschaut. Und was genau, das erklärt sie euch und mir am besten selbst.
Ich wollte wissen, wenn Wasserreserven geschützt werden müssen, müssen dann wirklich nur die Bürgerinnen und Bürger ihren Verbrauch einschränken oder eben auch die großen Wasserverbraucher, also zum Beispiel Chemieparks, Kraftwerke, Papierfabriken, Bergbauunternehmen, Getränkehersteller, das sind die wirklich größten industriellen Wassernutzer in Deutschland. Und zuständig für die großen Wasserrechte sind eben nicht die einzelnen Kommunen oder auch Kreise, die jetzt ja zum Teil Gartenschläuche oder Entnahmen aus Bächen verbieten, sondern die Wasserbehörden der Länder. Deshalb habe ich alle Landesumweltministerien bzw. Landesumweltämter gefragt, plant ihr, dass solche Unternehmen künftig weniger Wasser entnehmen dürfen oder dass sie dafür mehr zahlen müssen? Die Antwort war ziemlich eindeutig, im Grunde nein. Einzelne Genehmigungen können angepasst werden, war die Rückmeldung. Also wenn es wirklich eng wird, wenn zum Beispiel die Trinkwasserversorgung gefährdet ist. Aber grundsätzlich bleiben die bestehenden Wasserrechte der Industrie erstmal unangetastet.
Katharina hat da also wirklich einen wichtigen Widerspruch entdeckt. Während Bürgerinnen und Bürger Wasser sparen sollen, muss die Industrie in der Regel kein Wasser sparen. Trotzdem, ein bisschen was passiert doch, und zwar auf Landesebene. Ein paar wenige Bundesländer arbeiten an den Entgelten, die die Industrie für die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser zahlen muss. In Bayern gibt es zum Beispiel seit dem 1. Juli zum ersten Mal einen sogenannten Wassercent. Der macht dann die Nutzung von Grundwasser grundsätzlich kostenpflichtig. Allerdings mit zahlreichen Ausnahmen und Freimengen. Brandenburg und Berlin prüfen gerade, ob sie die Entgelte anpassen. Mecklenburg-Vorpommern verschärft seine Regeln am meisten. Dort wird es ab Anfang nächsten Jahres doppelt so teuer, Grundwasser zu nutzen. Und das gilt dann nicht nur für die Industrie, sondern auch für Landwirtinnen und Landwirte. So, und jetzt nochmal zurück zu den Bürgerinnen und Bürgern. Verbote aussprechen kann man ja viele. Aber werden die auch kontrolliert? Tatsächlich zeigt die Recherche, dass einige Städte und Kommunen inzwischen tatsächlich regelmäßig Flüsse und Bäche kontrollieren. Der Bodenseekreis zum Beispiel sagt aber, dass es dabei mehr um eine Beratung, Begleitung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger geht. Und was ist mit den Bußgeldern von 10.000 bis 100.000 Euro, die ich vorhin genannt habe? Im Bodenseekreis bewegten sich die bisher tatsächlich verhängten Bußgelder noch zwischen 150 und 4.000 Euro. Das hat uns das Landratsamt dort mitgeteilt. In Stuttgart, wo ja mit bis zu 100.000 Euro eine echt hohe Summe angedroht wird, bewegen sich die tatsächlichen Bußgelder bisher in der Regel eher im dreistelligen Bereich. 2023 mussten laut der Stadt aber gar keine Bußgelder verhängt werden. Damals gab es zuletzt ein Wasserentnahmeverbot. Und in der Region Hannover werde laut Kommunalverband auch stichprobenartig kontrolliert, aber dort waren Bußgelder bisher gar nicht nötig. Das ist ja eigentlich ein positives Zeichen. Und deshalb habe ich Katharina gefragt, ob diese Verbote dann überhaupt etwas bringen.
Ja, ich finde schon, dass die Wasserentnahmeverbote etwas bringen. Wir sind ja in der eigentlich komfortablen Situation in Deutschland, dass wir ein sehr wasserreiches Land haben. Wir haben nun mal viele, viele Jahre Wasser als etwas betrachtet, was einfach immer da ist, also als unendliche Ressource. Jetzt mit dem Klimawandel nehmen nun mal Hitzeperioden zu, Trockenphasen nehmen zu. Gleichzeitig steigt dann in manchen Regionen der Nutzungsdruck. Also, das kennen wir ja alle, wenn es besonders heiß ist, wollen wir besonders viel trinken. Im Garten läuft die ganze Zeit der Rasensprenger. Manche machen sich kleine Planschbecken voll mit Wasser, um sich abzukühlen. Das ist ein Problem, wenn dann gleichzeitig zum Beispiel große Unternehmen noch mehr Kühlwasser brauchen für ihre Produktionsprozesse. Wenn dann auch noch wenig Regen kommt und Flüsse und Bäche wenig Wasser führen, ist jede Entnahme weniger erstmal sinnvoll, um die Gewässer zu schützen. Die Verbote können also kurzfristig helfen. Und wir haben ja auch gesehen, dass jetzt Anfang Juli 2026 schon 2 Dutzend mehr Landkreise solche Verbote aussprechen als im Juli vergangenes Jahr. Die Verbote lösen aber natürlich das Grundproblem nicht, denn wenn vor allem Privatleute sparen sollen und bei den größten Wasserverbrauchern erstmal alles bleibt wie bisher, fragen sich natürlich viele, ob die Lasten wirklich fair verteilt sind.
Übrigens hat Katharina für ihre Recherche auch unseren Crowd Newsroom genutzt. Das ist ein Tool, mit dem Leserinnen und Leser ihre Meinungen und Erfahrungen vor, während und nach einer Recherche einbringen können. Deshalb einmal danke an alle, die mitgemacht haben. Und weil es so schön ist, wenn wir Input von euch bekommen, seid ihr jetzt dran. Wie geht ihr mit dem Thema Wasser und Hitze um? Versucht ihr Wasser zu sparen? Schreibt uns gerne eine Mail an waszählt@korrektiv.org und bitte das AE nicht vergessen. So, und jetzt geht es hier noch, wie angekündigt, kurz um eine zweite Recherche aus unserem Klimateam. Korrektivreporterin Gesa Steger hat sich nämlich mit der Zukunft des Emissionshandels beschäftigt. Also damit, was Industrieunternehmen dafür zahlen müssen, dass sie klimaschädliche Treibhausgase in die Luft blasen. Es ist das wichtigste Instrument der EU-Klimapolitik, schreibt Gesa in ihrem Text. Bisher ist es so, dass energieintensive Industrien Vergünstigungen bekommen. Das gilt zum Beispiel für die Chemieindustrie. Diese Regelung soll jetzt aber wegfallen. Und wem gefällt das so gar nicht? Richtig, der Chemieindustrie. Und deshalb lobbyiert diese fleißig dagegen, wie interne Papiere belegen, die meine Kollegin auswerten konnte. Ein hochrangiger Chemiekonzernmitarbeiter sagte Gesa, bei diesem Thema würden gerade alle Geschütze hochgefahren. Mitte Juli will die EU-Kommission die Pläne zum Emissionshandel bekannt geben. Was genau da auf EU-Ebene gerade los ist, lest ihr in der Recherche auf unserer Website. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und nun kommen hier die wichtigsten Nachrichten des Tages mit Pamela Kethner.
Der Tag auf einen Blick.
CDU und SPD planen Nachbesserungen beim Heizungsgesetz. Die Fraktionen von CDU und SPD wollen das Heizungsgesetz überarbeiten. Noch in diesem Jahr soll ein Gesetz kommen, das eine vollständige Umstellung auf alternative Brennstoffe für Öl- und Gasheizungen bis 2045 vorschreibt. Biogas gewinnt dabei an Bedeutung. Umweltschützer kritisieren den Biobrennstoff. Dieser sei nicht klimaneutral und die Ressourcen zu knapp. Sperre verkürzt. Marine Le Pen könnte zur Präsidentschaftswahl 2027 in Frankreich antreten. Das Pariser Berufungsgericht hat Marine Le Pen, Vorsitzende der rechtsextremen Partei Rassemblement National, zu 45 Monaten Wahlverbot, davon 30 Monate auf Bewährung, verurteilt. Damit wurde die Sperre für die Ausübung öffentlicher Ämter verkürzt und Le Pen könnte für die Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Sie hatte aber einen Wahlkampf mit Fußfessel ausgeschlossen. Bei dem Urteil ging es um den Vorwurf, dass das Rassemblement National EU-Gelder veruntreut haben soll, zum Vorteil der Partei. Zahl der Drogentoten bleibt auf Rekordniveau. Besonders junge Menschen sind betroffen. Über 2100 Menschen starben im vergangenen Jahr in Deutschland an den Folgen ihres Drogenkonsums. Das geht aus einem Bericht des Bundeskriminalamtes hervor, der korrektiv vorliegt. Die Zahl der Todesfälle bei unter 30-Jährigen stieg um mehr als die Hälfte. Bei den unter 20-Jährigen hat sie sich fast verdoppelt. Besonders gefährlich ist der Mischkonsum. Über 80% aller Drogentoten starben daran. Eine wachsende Gefahr sind auch Opioide. Zusammen mit dem Spiegel recherchiert Korrektiv derzeit über die wachsende Zahl von Opioidabhängigen und möchte dabei auch Perspektiven von Betroffenen und Angehörigen einbeziehen.
Und jetzt das Fundstück des Tages.
Wenn ihr in den Supermarkt geht, worauf achtet ihr am meisten? Die Preise, Bioqualität oder vielleicht die Marke? Forscherinnen und Forscher aus Bonn haben jetzt noch etwas anderes getestet. Sie wollten herausfinden, ob kleine Hinweise im Supermarkt dabei helfen, dass wir uns für Produkte entscheiden, die höhere Tierwohlstandards haben. Und die Antwort ist ja, zumindest in dem virtuellen Supermarkt, in dem das Ganze getestet wurde. Eine Testgruppe sah beim Kauf ein Plakat mit dem Slogan »Immer mehr Menschen in Deutschland entscheiden sich für mehr Tierwohl«. Einer anderen Gruppe wurde direkt über den Regalen eine Infografik mit den verschiedenen Haltungsstufen gezeigt. Die dritte Gruppe sah beide Hinweise und die Kontrollgruppe keinen der beiden. Am Ende kam raus, alle Hinweise haben dazu geführt, dass häufiger zu den Produkten mit höheren Tierwohlstandards gegriffen wurde. Am meisten Effekt hatten aber beide Hinweise zusammen. Aber wie gesagt, ob das auch unter realen Bedingungen klappt, ist noch unklar. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Über Feedback und Kritik freuen wir uns immer, und zwar am besten per Mail unter waszählt@korrektiv.org. Teilt den Podcast gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich morgen wieder.
Noch mehr Einordnung des Tages gibt es in unserem Nachrichten-Newsletter per E-Mail. Spotlight.